Willkommen bei Dubai Finanz, dem Podcast für erfolgreiche Immobilieninvestments in Dubai. In einer Welt, in der der Immobilienmarkt stets in Bewegung ist, hebt sich Dubai als ein dynamischer und verlockender Hotspot für Investoren hervor. Von Anlegern aus dem deutschsprachigen Raum bis hin zu globalen Investoren. Dubai lockt mit seiner Kombination aus Luxus, Innovation und Wachstum. In diesem Podcast führt dich Eugen Zimbelmann mit einer unabhängigen und neutralen Perspektive durch die Landschaft der Immobilieninvestitionen in Dubai. Ob du neu in der Welt der Immobilien bist oder ein erfahrener Investor, der seinen Horizont erweitern möchte, hier findest du wertvolle Einblicke und Tipps, die dir helfen, in Dubai erfolgreich zu investieren.
Stell dir vor, du unterschreibst einen Vertrag in Dubai, denkst, du hast das ganz Große losgezogen, doch dann stellt sich heraus, dass du gerade einem Fremden die Kontrolle über dein gesamtes Vermögen gegeben hast. In der heutigen Folge decke ich schockierende Wahrheiten auf, die jeder Immobilieninvestor in Dubai kennen muss. Von überhöhten Gebühren bis hin zu extrem einseitigen Hausverwaltungsverträgen. Ich zeige dir, welche Verträge du in Dubai auf keinen Fall blind unterschreiben solltest. Bleib dran, denn diese Informationen können dich vor einem finanziellen Desaster bewahren. Herzlich willkommen. Ich bin Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz. Wir begleiten Immobilieninvestoren in einem persönlichen Mentoring, unabhängig und neutral, und finanzieren Immobilien in Dubai. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video online bleibt. Was ich dir gleich noch zeigen werde, wirst du mir nicht glauben. Ich werfe einen kritischen Blick auf ein Konstrukt, das sich gerade bei deutschen Immobilieninvestoren einer fragwürdigen Beliebtheit erfreut. Ich mache das Video, damit am Markt endlich wieder Transparenz und Klarheit herrscht. Ich weiß, dass ich mir damit keine Freunde mache, sondern viele Feinde. Und diese Menschen werden alles versuchen, dieses Video offline zu nehmen. Deshalb schau es dir an, solange es noch online ist, oder schick es Freunden und Bekannten weiter, von denen du denkst, dass es nützlich sein kann. Aber nun lass uns starten. Immer wieder mal bekommen wir hier bei Dubai Finanz mit, wie irgendwelche deutschsprachigen Makler auf dem Immobilienmarkt in Dubai agieren, scheinbar sehr erfolgreich sind und sich selbst gern feiern. Deshalb analysieren wir einmal in dieser Folge die Verträge und Vollmachten, die ich zugeschickt bekommen habe, von Leuten, die darauf hereingefallen sind und jetzt von den Kosten erschlagen werden. Später im Video zeige ich dir auch die dazugehörige Vollmacht, die hat es ebenso in Sicht. Die Verträge und Dokumente, die ich dir gleich zeige, werden die Art und Weise, wie du Immobilien in Dubai siehst, verändern. Denn der Immobilienmarkt in Dubai ist gerade sehr gehypt und windige Makler versuchen immer wieder, Menschen durch komplett undurchsichtige Verträge, Kostenstrukturen abzuzocken. Absoluter Nonsens, der hier passiert. Das Perfide daran ist, dass beim Verkauf der Offplan-Projekte diese Verträge zurückgehalten werden und Menschen komplett unwissend Immobilien kaufen, ohne genau zu wissen, auf was sie sich eigentlich einlassen. Psychologisch genial gemacht, ethisch absolut verwerflich. Ich teile dir jetzt mal meinen Bildschirm und wir gehen die Unterlagen gemeinsam durch. Und dann wirst du sehen, weshalb ich so ein Vorgehen kritisiere. Und am Ende des Videos zeige ich dir dann auch Möglichkeiten, was du tun kannst, solltest du eine Vereinbarung unterschrieben haben oder wenn du kurz davor stehst und nach anderen Optionen suchst. Okay, aus rechtlichen Gründen habe ich die mir zugesandten Verträge in wichtigen Stellen zensiert. Ich will niemand bloßstellen, sondern transparent den Markt aufklären und zeigen, was auf dem Immobilienmarkt in Dubai wirklich abgeht. Also, lass uns jetzt einen Blick auf den Bildschirm werfen. Hier ist der sogenannte Übergabe- und Mietverwaltungsvertrag. Auf insgesamt 16 Seiten werden die wesentlichen Dinge geregelt und wir werden uns jetzt aber hier nicht alles komplett durchschauen, sondern ich möchte dir nur exemplarisch Ausschnitte zeigen. Und wir schauen jetzt gemeinsam sechstens an, nämlich die Pflichten des Vermieters, also die Pflichten des potenziellen Immobilieninvestors. Bevor ich auf die anderen Punkte eingehe, lass uns direkt mit 6.2 starten. Und dort steht, der Vermieter räumt dem Verwalter das exklusive Recht ein, die Einheiten gemäß Anhang 1 und so weiter zu verkaufen. Eigentlich sollte es ja hier um die Mietverwaltung gehen und die Übergabe. Doch hier wird gleich das Recht vereinbart, die zu verwaltende Wohnung auch exklusiv zu verkaufen. Will man sich das lukrative Geschäft des Immobilienverkaufs sichern? Denn dieser Hausverwalter ist auch Makler und dazu muss man wissen, dass er nicht nur 2%, teilweise auch mehr Käuferprovision beim Verkauf verlangt. Nein, er greift auch noch dem Verkäufer tief in die Taschen und muss dieser auch mindestens 2% bezahlen. Von der Gier getrieben will er sich dieses potenzielle Verkaufsrecht natürlich vertraglich sichern. Und in 6.3 wird jetzt eine sehr spezielle Vereinbarung getroffen, die wohl keiner rechtlichen Prüfung standhalten würde. Aber das gilt ja sowieso für so einseitig formulierte Verträge wie diesen generell. In 6.3 nimmt sich der Verwalter und Makler die Dreistigkeit raus, dass ihm pauschal 50% der Maklergebühren zustehen, sollte man die Wohnung nicht über ihn selbst verkaufen. Und das bedeutet, er möchte vom Verkäufer die Hälfte einer fiktiven Maklergebühr als Schaden, obwohl er zum Verkauf in diesem Fall nichts beigetragen hat. So steht es hier wörtlich. Für den Fall, dass der Vermieter die Einheiten aus eigenem Antrieb ohne vorherige schriftliche Genehmigung, was für eine Genehmigung für dein Eigentum, des Verwalters oder durch einen externen Immobilienmakler verkauft, ist der Vermieter verpflichtet, dem Verwalter 50% der Maklergebühren, die an den Drittimmobilienmakler, schreibt man übrigens getrennt, gezahlt wird. Oder, falls ein Immobilienmakler nicht am Verkauf beteiligt ist, 50% der Maklergebühr, die der Verwalter erhalten hätte, falls er die Einheit im Namen des Vermieters zwischen dem Vermieter und dem Käufer vereinbarten Preis verkauft hätte. Was bitte hat diese Klausel mit einem Hausverwaltungsvertrag zu tun? Hier geht es doch nur darum, seine eigene Tasche maximal zu füllen. Und dazu passt auch ganz gut weiter oben im Absatz 6.1i, der Vermieter wird verpflichtet, dem Rechtsanwalt als Bevollmächtigten durch die Bereitstellung einer gültigen Vollmacht ernennen. Und hier fehlt das zu. Dazu muss man aber auch wissen, dass die Anwältin ein wichtiges Puzzlestück im Konstrukt darstellt und horrende, teilweise aus der Luft gegriffene Gebühren und Kostenstrukturen aufruft. Gleich rechnen wir ein solches Investment einmal durch und betrachten die echte Rendite nach Abzug der Kosten. Dazu aber gleich mehr. Und du wirst erstaunt sein, wie schlecht das Ganze wirklich ausfällt. Denn damit sich der Hausverwalter maximal die Taschen füllen kann, muss er sich hier bei der Bevollmächtigten bedienen. Und deshalb ist es auch eine der wesentlichen Pflichten des Vermieters. Denn wie auch hier weiter oben in 6.1d geregelt, ist es eine weitere Pflicht des Vermieters wie folgt. Der Vermieter wird die Rechte und Pflichten des Verwalters gemäß dieser Vereinbarung nicht stören, behindern oder verhindern. Gleichzeitig regelt man aber in 6.1n, der Vermieter wird vollständig alle rechtlichen und finanziellen Risiken und Kosten im Zusammenhang mit oder im Zusammenhang mit der Einheit tragen. Das heißt, auf der einen Seite bedient sich der Verwalter durch willkürliche Kosten, die ich gleich aufzeige, und sichert sich damit garantiert seine Rendite und den wirtschaftlichen Erfolg. Alle rechtlichen und finanziellen Risiken sollte aber der Vermieter tragen. Und das klingt nicht nur einseitig, das ist auch extrem einseitig. Doch es wird noch kurioser und es ist schon fast lächerlich, was hier unter siebtens geregelt wird. Kennt man die gesamte Hintergrundsituation und wie das Konstrukt geschlossenes Vermietungssystem aufgebaut ist, denn hier geht es um die Pflichten des Rechtsanwalts. Im siebtens unter E steht dort wörtlich, ich zitiere, der Rechtsanwalt muss die Interessen des Vermieters gegenüber dem Verwalter durchsetzen und die Einhaltung des Pflichten des Verwalters aus diesem Vertrag sicherstellen. Das klingt nach einer soliden Pflicht und Formulierung. Dazu muss man aber wissen, dass der Anwalt oder auch Anwältin direkter Tischnachbar des Verwalters ist und auch der Verwalter selbst Teilhaber der Anwaltskanzlei ist. Das ist grundlegend erstmal nicht verwerflich, wird doch genau damit großmundig geworben. Doch wie unabhängig kann ein Anwalt oder eine Anwältin sein, wenn sie Investorenrechte vertreten muss gegenüber einem Verwalter, der gleichzeitig ihr Vorgesetzter oder zumindest Geschäftspartner ist? Wie konsequent und neutral kann man denn sein, wenn man dem Verwalter und Chef des Konstrukts jahrelang im selben Büro sitzt und sich zu allen unternehmerischen Dingen austauscht? Inwieweit schränken wirtschaftliche Abhängigkeiten und Anreize die Neutralität ein? Anders gefragt, warum wird hier kein fremder dritter Anwalt eingesetzt, der wirklich unabhängig seine Pflichten ausüben kann und wirklich nur die Interessen der Mandanten vertreten kann? Könnte es vielleicht daran liegen, dass man durch den Einsatz eines fremden Dritten das lukrative Vollmachtsgeschäft abgeben würde? Könnte es vielleicht sein, dass man bewusst und strategisch eine eigene, scheinbar unabhängige Anwaltskanzlei gegründet hat, um kompetent und neutral agieren zu können? Gleichzeitig aber noch eine weitere wirtschaftlich extrem lukrative Möglichkeit gefunden hat, sich an den Investoren zu bereichern und das Maximum aus dem System zu ziehen? Dazu gleich mehr in der Kalkulation eines echten Investments in diesem geschlossenen Vermietungssystem. Werfen wir aber zuvor noch einen Blick auf achtens den Gebühren dieses Vertrages. Das ist die Grundlage der Kalkulation. Und ich sage es jetzt schon, es hat es in sich. Mit der treffenden Beschreibung Ausgaben aus der eigenen Tasche geht es im ersten Punkt um die Wohnungsinspektion. Das ist also die Abnahme der Wohnung und hier werden die Kosten für die Überprüfung, ob der Bauträger korrekt gearbeitet hat, also auf den Immobilienkäufer übertragen. Das sogenannte Snagging ist eigentlich eine sinnvolle Investition. Die Frage ist nur, weshalb es keine Selbstverständlichkeit ist, dass der Bauträger dafür Verantwortung und die Kosten übernimmt. Hat man doch im Rahmen des geschlossenen Systems eine Vereinbarung. Hinzu kommt, dass es dem Investor selbst nicht freigestellt ist, das Snagging-Unternehmen auszusuchen oder selbst zu beauftragen, was bei anderen Bauträgern gängige Praxis ist. Handelt es sich hierbei vielleicht um das Snagging, das der Bauträger selbst machen sollte und werden hier die Kosten einfach auf den Investor übertragen? Die Kosten ohne Wahlmöglichkeiten auf den Investor abzuwälzen ist so, als ob man beim Autokauf auch für die werkseitige Qualitätskontrolle bezahlen muss. Das würde doch so auch kein Kunde akzeptieren. Ist es doch Pflicht des Bauträgers, eine mangelfreie Wohnung abzuliefern. Und die nächsten zwei Positionen sind viel fragwürdiger. Hier geht es um die Kaution von DEWA, der Dubai Electricity and Water Authority, also dem Versorger. Da die Wohnungen in diesem System in der Langzeitvermietung vermietet werden, ist es in der Pflicht des Mieters, die Kaution für DEWA und auch Empower zu stellen. Denn mit Einzug und der Registrierung des Mietvertrages im Ijari-System des Dubai Land Departments wird der Strom- und Wasseranschluss, aber auch die Klimaanlage über Empower aktiviert. Die Verbrauchsabrechnung zahlt hier direkt der Mieter. Für die Aktivierung selbst ist es dann auch Voraussetzung, dass der Mieter die Kaution bezahlt und der Versorger damit die Möglichkeit hat, im Falle eines Zahlungsausfalls dies mit der Kaution zu verrechnen. Weshalb die beiden Positionen auf den Investor umgelegt werden sollen, ist mir völlig schleierhaft, untypisch und erschließt sich mir auch überhaupt nicht. Und auch eine Ausrede, man benötigte den aktiven Strom- und Wasseranschluss für das Snagging, also für die Bauabnahme, stimmt zwar, doch praktisch alle Bauträger stellen hier Versorgungen aus ihrer Seite zur Verfügung. Denn bis vor der Übergabe der Wohnung an den Käufer benötigt der Bauträger ja selber auch Strom und Wasser für die Fertigstellung der Wohnung. Dieser bereits funktionierende Anschluss wird dann erst kurz vor dem Handover deaktiviert und kann dann vom Mieter oder dem Eigennutzer, der selbst einzieht, über das normale Vorgehen aktiviert werden. In diesem Zusammenhang hat mir ein Investor eine Nachricht weitergeleitet, obwohl er den Verwaltervertrag nicht unterschrieben hat, wurde ungefragt Strom- und Wasseranschluss aktiviert. Schauen wir uns mal hier dazu die Nachricht an. Weil die Zahlung für den Kunden ja schwierig sei, so steht hier, deshalb haben wir alle eure Anschlüsse registriert und bezahlt. Wieso wird hier aber etwas ohne Beauftragung aktiviert? Komplett intransparent. Und wieder zurück zum eigentlichen Vertrag. Mann, oh Mann. Doch, es geht weiter und noch weiter mit dem neuen folgenden Teil. Des Kostenkatalogs wird es wirklich absurd, denn mit der sogenannten Übergabeunterstützung werden 1.000 Dirham berechnet. Doch was ist das eigentlich? Warum benötigt jemand eine Übergabeunterstützung? Und welche Dienstleistung steht da wirklich dahinter? Immerhin verkauft der Verwalter des Gebäudes ja exklusiv alle Wohnungen. Und welche Unterstützung wird nun also benötigt und weshalb muss das überhaupt in Rechnung gestellt werden? Also sehr fragwürdig. Immerhin übernimmt der Verwalter hier 200 Wohnungen. Das sind 200.000 Dirham, umgerechnet 50.000 Euro. Für was? Völlig abwegig. In unserer Kalkulation betrachten wir gleich ein Studio, merken wir uns also hier 2.000 Dirham, Verwaltungsgebühr im ersten Jahr. Aus einem bestimmten Grund ist die Verwaltung bei einem One-Bedroom und bei einem One-Bedroom-Apartment-Unit 10 komplizierter, weshalb es hier einen Unterschied beim Preis gibt. Wobei die Preisspanne hier mit der Menge bezeichnet wird, muss man nicht verstehen. Okay, weiter. Die Mieterverwaltungsgebühr, schreibt man eigentlich getrennt, beläuft sich ab dem zweiten Jahr auf 5% auf die Jahressumme gemäß Mietvertrag. Auch das behalten wir für die Kalkulation später im Hinterkopf. So, und nun wird's spannend. In der nächsten Zeile geht es um die Rechtsanwaltsgebühr, bezeichnet mit Rechtsanwaltsdienstleistungen und Vertragsgebühren. Einschließlich der Kosten für die Bargeldabwicklung, die Kommunikation mit dem Verwaltungsvertreter, also dem Tischnachbar, und die Erleichterung der Übertragung der Mietbeträge an den Vermieter. Hier ruft man happige 4.500 Dirham auf. Das ist im Übrigen die Vollmacht, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde. In diesem Zusammenhang ist es aber auch wichtig zu wissen, dass die Vollmacht, aus welchem Grund auch immer, nur 2 Jahre ausgelegt ist. Damit fallen die 4.500 Dirham immer wieder aufs Neue an. Und übrigens wird hinter verschlossenen Türen schon über eine Preisanpassung in der nächsten Runde gesprochen. Bekommt man den Hals ja nicht voll. Schlimm. Aber dazu gleich mehr. Für die Vollmacht selbst ist noch eine digitale Vollmacht zum Kostenpunkt von 1.500 Dirham notwendig. Und um die Kostenstruktur abzurunden, eine erst im zweiten Jahr fällige Kaution von 2.000 Dirham, wofür auch immer. Interessant auch, dass diese Kaution erst im zweiten Jahr fällig wird, will man womöglich den Bogen an Kosten nicht komplett überspannen. Unter 8.1 im zweiten Abschnitt steht eine interessante Formulierung. Entweder der Rechtsanwalt oder der Verwalter haben nach Prüfung des erforderlichen Arbeitsaufwandes, hier fehlt das E, im Zusammenhang mit dem im Rahmen dieser Vereinbarung erbrachten Dienstleistung das Recht, die Gebühren für die Veränderungslaufzeit zu erhöhen. Alle vorgeschlagenen Gebührenerhöhungen müssen dem Vermieter mindestens 30 Tage vor Beginn der Verlängerungslaufzeit schriftlich mitgeteilt werden. Klingt das etwa nach einer kommenden Preiserhöhung in 24 Monaten? Ist das denn immer noch nicht genug? Unfassbar. Lass uns noch kurz auf 12. Laufzeit und Kündigung eingehen, bevor wir das Investment in diesem geschlossenen Mietsystem einmal gemeinsam durchrechnen. So, regelt 12.1, dass diese Vereinbarung für einen Zeitraum von 2 Jahren gilt und sich automatisch um weitere 12 Monate verlängert. Behalten wir das auch im Hinterkopf, diese Information für die Kalkulation und die Kosten gleich wichtig wird. Und nicht zu vergessen, die potenzielle Preiserhöhung wie in 8.1 eben gelesen. Anhängt an den Übergabe- und Mietverwaltungsvertrag ist auch die eben angesprochene Vollmacht, die Voraussetzung für die Verwaltung selbst ist. Werfen wir auch darauf einen kurzen Blick. Und hier sticht vor allem eins heraus. So beauftragt man hier den Vollmachtnehmer im Wortlaut wie folgt. Also meine rechtmäßigen Bevollmächtigten in einer Einzel- oder gemeinschaftlichen Vertretung mich in Bezug auf jegliches Eigentum, welches in den VRE belegen, hier meint man wohl gelegen, ist mich zu vertreten. Das bedeutet, hier unterschreibt man eine Vollmacht und gibt sein Vermögen in fremde Hände, und zwar in das gesamte Immobilienvermögen, gesamtheitlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also auch Wohnungen außerhalb des geschlossenen Vermietungssystems. Achtung! Wer hier einfach die Vollmacht unterschreibt und damit Rechte überträgt, die Immobilien, die gar nicht unter der Mietverwaltung betreut werden. Und das kann zu vielen rechtlichen Risiken führen. Vorsicht, bevor man sowas beauftragt. Diese vollumfängliche Vollmacht wirkt sich auch auf aus C. Dort steht es dem Vollmachtnehmer zu, und jetzt zitiere ich, jeden Mietvertrag zu kündigen und zu stornieren, das Mietobjekt zu räumen und wieder in Besitz zu nehmen und so weiter. Doch macht es jetzt vielleicht doch Sinn, sich all die Mühen und Widrigkeiten auf sich zu nehmen, um damit vielleicht eine sehr attraktive Immobilie in Dubai zu erwerben und die überdurchschnittliche Mietrendite zu erwirtschaften? Entschädigung für all das, für die Stolpersteine und einseitige Formulierungsklauseln? Bevor wir das gemeinsam herausfinden, möchte ich dir ganz kurz Dubai Finanz vorstellen. Wir bieten unseren Zuschauern regelmäßig spannende Einblicke rund um das Investieren und das Leben in Dubai. Wenn dich das ebenfalls interessiert, abonniere gerne unseren Kanal. Und wenn du an unseren regelmäßigen Fragerunden teilnehmen möchtest, folge uns einfach auf Instagram und schau dir unsere Stories an. Dort kannst du Fragen stellen oder als stiller Teilnehmer dabei sein. So, und nun zur Kalkulation und den Kennzahlen. Dafür habe ich hier eine Kalkulation eines Studios gemacht. Kaufpreis noch in der Off-Plan-Phase von 450.000 Dirham. Gleiche Studios wurden dann im Wiederverkauf auch schon mal für 530.000 Dirham verkauft, was sich dann noch negativer auf das Investment auswirken würde. Zum Kaufpreis kommen noch 4% Dubai Land Department Gebühren, vergleichbar mit der Grunderwerbsteuer von 18.000 Dirham hinzu. Hinzu kommen den Käufer 6.000 Dirham für eine sogenannte Admin Fee. Und jetzt wird es kurios, im SPA, also dem Sales and Purchase Agreement, wird eine Position mit AC Cost Emirates Corporation for Central Cooling Systems aufgerufen. Das sind nochmal 5.000 Dirham, wofür auch immer. Insgesamt kommen wir hier also auf Gesamtkosten von 479.000 Dirham. Und meine kalkulatorische Annahmen beruhen auf einer Fläche von 427 Square Feet und einer Miete von 40.000 Dirham. Das ist auch die Miethöhe, die der Verwalter selbst annimmt. Und dazu müssen noch die laufenden Service Charges abgezogen werden, die auch nicht umlagefähig sind wie in Deutschland. Und in den Service Charges sind alle Betriebskosten für die Gemeinschaftsflächen enthalten. Es ist vergleichbar mit dem Hausgeld in Deutschland. Und hier habe ich mit prognostizierten 16 Dirham pro Square Feet kalkuliert. Das müsste realistisch hinkommen. Bei normalen Immobilien in Dubai hört die Rechnung hier auf. Als Investor würde man nun auf eine ordentliche Mietrendite von 6,92% kommen, was in Dubai schon auch erzielbar ist. Gerade in so einer Randlage wie bei diesem Objekt. Doch nun schlägt der Kostenapparat des Verwalters zu. Ich habe das hier auf eine Sichtweise von 3 Jahren dargestellt und jeweils auf jedes Jahr heruntergebrochen. Unterscheiden sich die Kosten pro Jahr immer deutlich. So fallen im ersten Jahr die vorhin angesprochenen Übergabeunterstützung an. Das muss also von den Einnahmen abgezogen werden. Dann die Mietverwaltung von 2.000 Dirham im ersten Jahr oder 5% im zweiten Jahr. Kommt bei gleichbleibender Miete auf das Gleiche raus. Und dann ziehen wir die Vertretungsgebühr des Anwalts mit 4.500 Dirham ab. Dann noch die digitale Vollmacht mit weiteren 1.500 Dirham. Betrachten wir jetzt die Gesamtkosten. Im ersten Jahr kommen wir hier auf 16.472,5 Dirham, umgerechnet etwas über 4.000 Euro, rein als Kosten. Ziehen wir davon die Miete ab und gehen davon auch aus, dass die Wohnung nicht leer steht, sondern sofort vermietet wird, liegt der Überschuss nach Kosten bei nur noch 23.527 Dirham. Eigentlich müsste man hier noch einen Wert für den kalkulatorischen Leerstand mit einrechnen, ziehen ja nicht am ersten Tag die Übergabe gleich der Mieter ein. Gleichzeitig gibt es aber auch Leerstand zwischen einem Mieterwechsel. Einfachheitshalber haben wir das aber hier weggelassen. Somit kommen wir auf eine Netto-Mietrendite von nur noch 4,91%. Wohlgemerkt, ohne den ganzen Verwaltungsapparat wären wir bei knapp 7% netto geblieben. Mit unter 5 muss man die Sinnhaftigkeit eines Investments in Dubai wirklich hinterfragen. Kauft man dann noch aus dem Resale, also aus dem Wiederverkauf, schrumpft die Rendite nochmal stärker und hat dann dieselbe Studio zu einem angenommenen Kaufpreis von 525.000 Dirham gekauft, liegt die Rendite nach Kosten dann nur noch knapp über 4%, um genau zu sein, bei 4,22. Und das macht dann wirklich keinen Sinn mehr. Wer sich dafür selbst lobt und solche Immobilien verkauft, in Kombination mit so einem teuren System, der hat nur seine eigenen Taschen und sein eigenes Geld im Interesse. Rechnen wir aber wieder mal mit dem ursprünglichen Kaufpreis von 450.000, wir haben weiter. Lass uns nun einen Blick auf das nächste Jahr werfen. Und hier fällt zwar die sinnlose Übergabeunterstützung weg und auch die Kosten für den Anwalt und die digitale Vollmacht, bleibt aber die Mietverwaltung mit 5%. Das hat auch einen Grund, weshalb sich die Netto-Mietrendite auf 6,51 erhöht. Doch im dritten Jahr schlägt die laufende Verlängerung der Vollmacht wieder zu. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sich die Preise nicht erhöhen, was im Angesicht der Gier des Verwalters wohl unrealistisch scheint. Doch selbst bei gleichen Kosten fällt die Rendite im dritten Jahr auf unter 5% netto. Fraglich auch, ob die hohe Bauaktivität in dieser Randlage dazu führen wird, die ursprüngliche Miete nicht mehr durchsetzbar ist. Würde dann die Miete auf 35.000 Dirham fallen, würde damit die Netto-Mietrendite auf sogar auf 4,21 fallen. Doch eins ist sicher, egal wie sich der Immobilienmarkt entwickelt, der Verwalter und seine Kostenstruktur garantieren ihm planbare und langfristige Einnahmen, vorausgesetzt die Investoren sind bereit, diesen Kostenapparat zu decken. Und falls du dich vielleicht fragst, weshalb ich dieses Video mache und warum ich hier so detailliert Verträge und Konstrukte analysiere, mir geht es um die Transparenz im Immobilienmarkt in Dubai. Denn gerade im deutschsprachigen Raum läuft so viel schief. Es werden gutgläubige Menschen gnadenlos abgezockt. Und es ist auch die Dreistigkeit, dass solche Verträge mit einer unverschämten Selbstverständlichkeit überhaupt präsentiert werden. Ich weiß, dass aktuell viele Käufer aus diesem System durch aggressive Telefonate unter Druck gesetzt werden, den Vertrag zu unterschreiben, wird suggeriert, dass praktisch alle Käufer bereits unterschrieben haben. Doch weiß ich, dass es innerhalb der Investoren schon lange brodelt und sich viele, genau wie auch ich, fragen, weshalb es so sinnlose Kosten wie eine Übergabeunterstützung oder horrende Anwaltsgebühren überhaupt aufgerufen werden. Arbeitet man ja nicht einmal mit einem fremden dritten Anwaltsbüro zusammen, sondern wirtschaftet in die eigene Tasche. Und niemand muss den Vertrag akzeptieren oder gar unterschreiben. Ich sage das nochmal, es gibt keine Pflicht, diese Art von Verträgen zu akzeptieren. Nur, wenn man eine Wohnung in Dubai gekauft hat, muss man nicht auch noch Knebelverträge akzeptieren. Wer Eigentümer einer Wohnung in Dubai ist, kann selbstverständlich frei entscheiden, wer die Mietverwaltung übernimmt und ob eine anwaltliche Vollmacht notwendig ist oder auch nicht. Und ich verstehe, dass viele deutschsprachige Investoren sich nicht um die operativen Dinge bei der Vermietung kümmern möchten und eine ganzheitliche Lösung suchen. Doch bleibt die Wahl, auch andere Dienstleister zu beauftragen, und hier gibt es definitiv Lösungen. Gleiches gilt auch für die Mietzahlung. Wer in Dubai ein eigenes privates Bankkonto besitzt, benötigt keinen Treuhänder oder einen teuren Rechtsanwalt. Der Mieter kann direkt auf das Konto in Dubai überweisen oder Schecks an einem der unzähligen Geldautomaten selbst einlösen. Niemand benötigt mittlerweile einen Treuhänder. Fast täglich eröffnen wir private, vollwertige Bankkonten für unsere deutschen Kunden. Niemand davon hat ein Visum oder eine Emirates-ID. Auch ohne Visum und ohne Emirates-ID öffnen wir Bankkonten bei Partnerbanken in Dubai. Mit einem eigenen Bankkonto in Dubai spart man langfristig Geld, gibt es doch keine laufenden Kontoführungsgebühren und gleichzeitig ist man immer selbst Herr seines Geldes. Und noch ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Auch Kurzzeitvermietung ist in solchen Gebäuden möglich und wird in einem der Gebäude des besagten Verwalters, der das verkauft hat, seit Jahren schon fertiggestellt ist, auch erfolgreich betrieben. Hier genügt es einfach mal auf Airbnb nachzusehen. Und du wirst dich wundern, wieso doch eine Kurzzeitvermietung möglich ist, wird das doch gebetsmühlenartig schlecht geredet und als unmöglich dargestellt. Die Wahrheit ist, dass die Käufer, die Kurzzeitvermietung betreiben, direkt beim Bauträger gekauft haben und nicht beim deutschen Makler und Verwalter. Denn auch das ist möglich und es wird dich vielleicht wundern zu erfahren, dass das auch viele deutschsprachige Investoren genauso machen. Doch auch unabhängig davon kann jeder mit seiner eigenen Wohnung machen, was er möchte. Schau, ständig werden neue Projekte gehypt und es kann nicht schnell genug gehen, immer mehr Menschen in diesem System gefangen zu nehmen. Dabei bemerkt der Makler und Verwalter nicht einmal mehr, wie sich alles verändert hat. Völlig abgehoben. Hinter geschlossenen Türen hat sich die Meinung vieler Investoren längst gedreht. Ich habe es bereits vor vielen Monaten gesagt. Es ist brandgefährlich, Menschen zu unterschätzen. Ganz gefährlich wird es, wenn man sich über die eigenen Kunden stellt und denkt, es besser zu wissen. Immer mehr Investoren verstehen es, dass dieses System längst nicht mehr um ihre Interessen geht. Da sind Verträge und Vollmacht nur die Spitze des Eisberges. Aber auch intern ist das schon angekommen. Wanken einstige Spitzenmitarbeiter, sehen sie doch etwas, das der Öffentlichkeit verwehrt bleibt. Es ist der Hochmut, der Menschen gefährlich wird. Immer geht es nur um das nächste Projekt und die nächsten Wohnungen. Wo bleibt aber der Fokus auf die bestehenden Projekte? Wo ist denn wirklich der Mehrwert für die Mieter da? Wann werden die schäbigen Liegen in dem bestehenden Projekt denn eigentlich ausgetauscht? Das ist doch wirklich Taschengeld zum Vergleich zu den Summen, über die wir hier gerade gesprochen haben. Es ist mittlerweile völlig egal, was bei den alten Projekten passiert. Es geht nur noch darum, so schnell wie möglich so viele Wohnungen wie möglich zu verkaufen und solange die Mietrenditen in Randlagen hergeben, die Menschen davon zu überzeugen, in diesem Stadtteil zu investieren, in dem der Angebotsüberschuss nur wenige Jahre entfernt liegt, was dazu führen wird, dass sich heutige Mietniveaus nicht halten können. Kommt dann noch ein Korsett an Knebelverträgen hinzu, ist der Verlust vorprogrammiert. Wohlgemerkt nur für Investoren und Menschen, die in dieses System investieren, nicht aber für den Macher und selbst inszenierten Immobilienstar. Ich weiß, dass dieses Video vielleicht auch den ein oder anderen Investor, der bereits in dieses geschlossene System investiert hat, hart trifft. Es ist eine Enttäuschung, die Wahrheit hinter all dem zu sehen. Aber eine Enttäuschung ist immer auch ein Ende einer Täuschung. Vergiss das nicht. Mach dir keinen Vorwurf. Du hast es ja nicht besser gewusst. Wie denn auch? Du warst geblendet von den falschen Versprechungen und einem scheinbar erfolgreichen Auftreten. Dabei wusstest du nicht, was hinter den Kulissen wirklich passiert. Ich stelle mich der Kritik und ich weiß, dass dieser besagte deutschsprachige Makler alles unternehmen wird, dieses und viele andere meiner Videos offline zu nehmen. Doch auch dafür bin ich gerüstet und vorbereitet. Sollte der Zeitpunkt kommen, habe ich noch viel tiefere Einsichten und Details, die nur darauf warten, enthüllt zu werden. Es ist dabei nicht mein Ziel, Menschen bloßzustellen oder sie anzugreifen. Deshalb behalte ich das erstmal in der Hinterhand. Vielmehr geht es mir darum, den Immobilienmarkt in Dubai transparent zu beleuchten und all den Schmutz und die falschen Versprechungen aufzudecken. Ich weiß genau, was ich mache und ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Bin ich doch nur mir selbst und meinem Gewissen verpflichtet und möchte unwissende Immobilieninvestoren vor falschen Entscheidungen schützen. Achte darauf, von wem du lernst und wem du glaubst. Sei kritisch und vorsichtig beim Immobilienkauf in Dubai. Meine Aufgabe ist es, als unabhängiger Berater an der Seite meiner Investoren zu stehen und ausschließlich ihre Interessen zu vertreten. Und wenn auch du darüber nachdenkst, in Dubai zu investieren und nach einem unabhängigen Berater suchst, der dich im gesamten Kaufprozess begleitet, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Eugen Zimbelmann und als erfahrener Immobilieninvestor und unabhängiger Berater habe ich bereits vielen geholfen, eine Immobilie in Dubai zu finden, zu erwerben oder auch zu finanzieren. Und wenn du kein Geld in diesem Markt verlieren möchtest und Unterstützung benötigst, kontaktiere mich kostenlos und gemeinsam finden wir in einem Beratungsgespräch die beste Lösung für dich. Klicke einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung oder besuche www.dubai-finanz.de. Buch dir ein Datum und eine Uhrzeit im Kalender und ich freue mich darauf, bald mit dir sprechen zu können.